Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die wahrscheinlich auch euch zu Hause am Abendbrottisch mit der Familie bewegen. Und heute soll es ums Elterngeld, das Ehegattensplitting gehen und die große Frage, was kostet Familie? Die Debatte zum Elterngeld ist aus dem Ruder gelaufen, weil zu den Themen Kinder, Frauen, Geld und Arbeit so viele ungelöste Probleme lauern. Zum Beispiel rund um die konservative Merkwürdigkeit Ehegattensplitting.
Genau, und deswegen haben wir uns damit beschäftigt, was das eigentlich alles ist. Denn begonnen hat es mit Finanzminister Christian Lindner, der Familienministerin Lisa Paus weniger Geld als geplant zur Verfügung gestellt hat. Sie soll sparen. Und deswegen schlug Paus vor, das Elterngeld nur noch für Paare auszuzahlen, die weniger als 150.000 Euro versteuerbares Jahreseinkommen erzielen. Zuvor hatte die Grenze bei 300.000 Euro versteuerbares Jahreseinkommen gelegen. Ein Aufschrei folgte. Die Unternehmerin Verena Pauster, mit der wir persönlich bekannt sind übrigens, setzte eine Petition auf, um das Vorhaben zu verhindern, also diese Absenkung. In wenigen Tagen unterzeichneten über 500.000 Menschen. Daraufhin folgte aber auch ein Gegenaufschrei von Leuten, die die Streichung als gerechtfertigt oder wünschenswert sahen und das Engagement dagegen als falsch oder fehlgeleitet. Zwei Fronten scheinen sich gebildet zu haben. Auf der einen Seite diejenigen, die im Elterngeld das gesellschaftliche Instrument sehen, das Frauen aus allen sozialen und wirtschaftlichen Schichten einfacher ermöglichen soll, ohne allzu große Einbußen Kinder zu bekommen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die gegen den ursprünglichen Zweck inzwischen im Elterngeld ein Mittel gegen wirtschaftliche Not sehen. Obwohl zum Beispiel Verena Pauster mit der Petition auch auf andere Vorhaben wie die Kindergrundsicherung verwiesen hat, wird sie heftigst angefeindet. Umgekehrt fühlen sich Menschen, die mit ihren Kindern kaum aus der Armut entfliehen können, vorsichtig formuliert, nicht ernst genommen und sind verwundert, auch wieder sehr vorsichtig formuliert, dass für Leute gekämpft wird, die über 150.000 Euro im Jahr verdienen. Und dann hat plötzlich SPD-Chef Lars Klingbeil einen Vorschlag gemacht, der die Konservativen und auch die FDP auf die Palme gebracht hat. Nämlich das Elterngeld so zu lassen, also bis 300.000 Euro Jahreseinkommen auszuzahlen, aber dafür das Ehegattensplitting abzuschaffen. Und spätestens jetzt geht es nicht mehr nur um einzelne staatliche Leistungen oder wer genau sie bekommt, sondern um Gesellschaftskonzepte, die aufeinander prallen.
Werbung. Hallo Leute, ich würde gerne mit euch über BookBeat sprechen. BookBeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher und ihr könnt da einfach eure liebsten Bücher vorgelesen bekommen. Zuletzt habe ich das mit Bonnie Garmis, Eine Frage der Chemie, gemacht. Ein Buch, von dem ich die Serie gesehen habe und dann ganz viele gesagt haben, ey, das Buch ist so viel besser, du musst dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Es ist ein relativ dickes Buch und ich habe nicht die Zeit gefunden, das im Alltag zu lesen. Und dafür ist BookBeat perfekt. Mit BookBeat könnt ihr A, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das heißt, euch wird ein bisschen schneller vorgelesen, als ihr vielleicht selber lesen würdet. Und wenn ihr eine harte Nacht hattet, könnt ihr die Geschwindigkeit auch ein bisschen reduzieren. Außerdem hat BookBeat so praktische Gadgets wie einen Schlaftimer. Das heißt, ihr legt euch abends ins Bett, hört vielleicht noch einige Seiten eurer liebsten Bücher und macht diesen Schlaftimer an, um eben keine Minute zu verpassen, falls ihr einschlaft. Außerdem könnt ihr bei BookBeat Bücher und SprecherInnen bewerten und andere Rezensionen lesen. Wie funktioniert BookBeat? Das ist ein Streaming-Modell. Ihr zahlt also 9,99 € im Monat, für StudentInnen sogar nur 4,99 € im Monat und könnt dann eure liebsten Hörbücher hören. Dieses Hörbuchabo kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Für einen kleinen Aufpreis kann der Account mit bis zu 4 weiteren Profilen im Familienaccount geteilt werden. Das finde ich besonders toll. Außerdem habe ich einen Code für alle ZuhörerInnen. Mit dem könnt ihr BookBeat 60 Tage kostenlos testen. Entweder ihr gebt den Code, alles klein und zusammengeschrieben, Feel the News, bei der Anmeldung ein oder ihr geht auf www.bookbeat.de/feelthenews. Der Code ist bis zum 31.12.2024 gültig und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Weil das aber ganz schön viel ist und das manchmal auf das Detail ankommt, gerade in einer solchen Diskussion, die wirklich mehr Differenzierung vertragen könnte, möchten wir hier mal ein paar Definitionen und Erklärungen und auch Statistiken anbieten. Die erste Frage, was ist Elterngeld überhaupt? Aus der Erklärung von Angela Merkel, die das eingeführt hat, von 2006, gibt es ein interessantes Zitat dazu. Sie hat damals gesagt, Wir haben mit dem Elterngeld einen Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik vollzogen, aber weniger, weil wir jetzt finden, dass auch Väter sich einmal um kleine Kinder kümmern können. Zum ersten Mal ist die Entscheidung für ein Kind und die Möglichkeit, ein Jahr keine Berufstätigkeit auszuüben, an das vorherige Gehalt gekoppelt. Bis jetzt ist die Unterstützung von Familien eigentlich immer eine Unterstützung der bedürftigen Familien gewesen. Weil wir heute das Problem haben, dass nämlich 40% der Akademikerinnen, im Übrigen auch der Akademiker, keine Kinder haben. Auch das ist ein Zustand, den sich ein Land, das sich als hochentwickelt bezeichnen will, nicht leisten kann. Ja, das war ursprünglich also ein Instrument, was gedacht war dafür, dass gut ausgebildete und damit, kann man in Klammern sagen, häufiger auch gut verdiente Menschen eher sich für Kinder entscheiden. Damit ist das Instrument ursprünglich angetreten. Was das ganz konkret bedeutet, ist, dass je nach Einkommenshöhe 65-100% des Nettoeinkommens in den 12 Monaten vor Geburt des Kindes ausgezahlt wird vom Staat, höchstens aber 1.800 Euro, mindestens 300 Euro. Und beide Sätze, der Mindest- und der Höchstsatz, wurden seit 2007, als es gestartet ist, nicht erhöht. Und was ist das Ehegattensplitting? Das bedeutet, dass man steuerlich besser dasteht, wenn man heiratet und einer der Partner mehr verdient oder deutlich mehr verdient als der andere. Es wurde 1958 eingeführt und das merkt man eben auch, denn es ist eigentlich eine Form von Subvention von traditionellen Ehen, in der eben meistens der Mann sehr viel mehr verdient als die Frau und die Frau wenig oder gar nichts verdient. Es besteht seither in praktisch unveränderter Form und Deutschland ist das einzige Land in der EU, wo das Ehegattensplitting überhaupt noch existiert. Das Ehegattensplitting kostet den Staat jedes Jahr 20 Milliarden Euro und es bringt natürlich umso mehr, je mehr man verdient. Wenn man die beiden Verdienste des Paares zusammenzählt, durch zwei teilt und dann jeweils die Hälfte versteuert. Um das mal greifbarer zu machen, diese 150.000er-Grenze von versteuerbarem Einkommen, die ist grob überschlagen. Ein Bruttolohn von 180.000 Euro im Jahr. Und wenn ein Partner 180.000 Euro im Jahr verdienen würde und der andere gar nichts, dann bedeutet das Ehegattensplitting eine Steuerersparnis von fast 1.000 Euro im Monat. Das sind alles grobe Werte, weil es eigentlich von noch ganz vielen anderen Faktoren abhängt, von Bundesland über Kinder bis Steuerklasse und sonst was.
Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also um es vorab zu sagen, wir sind von der Elterngelddiskussion nicht betroffen. Wir haben für keins unserer Kinder Elterngeld bekommen. Das hängt nochmal mit einem zusätzlichen Fakt zusammen, und zwar unserer Selbstständigkeit bzw. meiner Selbstständigkeit. Ich habe das schon mal kurz auf Instagram angesprochen. Mir haben dann viele Leute geschrieben, meinten, hä, aber man bekommt doch trotzdem Elterngeld, wenn man selbstständig ist. Das stimmt grundsätzlich, aber man kann die Arbeit nicht immer so wie im Angestelltenverhältnis wieder aufnehmen. Das heißt, ich konnte viele Projekte vor der Geburt unserer Kinder nicht so canceln, dass die ein paar Monate erstmal weg sind und ich die dann einfach wieder so aufnehmen kann, so wie man das vielleicht in einer Firma könnte, wo man dann irgendwie so die Arbeit wieder aufnimmt, die in der Zwischenzeit jemand anderes gemacht hat, sondern die wären einfach ausgelaufen und nicht mehr da gewesen. Und natürlich kann man sagen, ja, man könnte gamblen und hoffen, dass man dann irgendwann nach einer Pause von einem halben Jahr oder einem Jahr das wieder aufnehmen kann. Aber das war mir zu riskant, weswegen ich gesagt habe, okay, ich nehme das Elterngeld nicht und versuche irgendwie trotzdem weiterzuarbeiten. Aber das war dann eben der Grund für uns. Aber ich kenne diesen Grund leider auch von vielen anderen Selbstständigen, dass sie sagen, okay, das Elterngeld lohnt sich eben durch diesen Aufbau nicht so wirklich. Und sowas bei uns auch. Sascha, das... Ja. Jetzt könnte man ja sagen, wir sind ein bisschen late to the party, weil die Diskussion eigentlich in der letzten Woche richtig, richtig groß war und langsam wieder abflacht. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade wieder so ein bisschen sich aufbäumt, weil der neue Begriff Ehegattensplitting dazugekommen ist.
Genau.
Bevor wir jetzt aber so über das Ehegattensplitting einmal sprechen, müsste man eigentlich auch gendern, oder? Müsste auch Ehegattensplitting heißen. Würde ich gerne mit dir einmal über das Elterngeld sprechen. Wie hast du diese ganze Diskussion darum und vor allem auch, ich meine, es war ja wieder auch Social-Media-Empörung wahrgenommen?
Da gehen so verschiedene Gedanken und Gefühle mir durch den Kopf. Und das erste ist, dass ich so ein feines Sensorium für die Ungerechtigkeit habe, die so Selbstständige betrifft. Und hier ist es auch wieder so, und es bezieht sich gar nicht auf uns, aber das auch wieder so ist, dass es für Selbstständige sehr viel schwieriger ist, sich da in solche Instrumente einzufügen, obwohl es immerhin gibt es das Elterngeld für Selbstständige, aber zu Bedingungen, die halt nicht alle irgendwie immer richtig annehmen können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich halt wahnsinnig schade, und das ist für mich auch ein Grund, warum wir die Sendung machen, dass sehr viel durcheinander geht. Ja, dass Leute wie Verena Pauster übelst beschimpft werden, die sich für etwas aus meiner Sicht Gutes einsetzen, nämlich, dass das Geld für die Menschen noch draußen nicht reduziert wird, wenn sie sich entscheiden, Kinder zu bekommen. Und da geht sehr viel durcheinander, denn ich verstehe auch die Wut derjenigen, die dagegen protestieren. Ja, wir haben ein Riesenprojekt wie die Kindergrundsicherung und das kommt nicht aus dem Quark, wo Kinder, armutsbetroffenen Kindern geholfen werden soll. Mhm. Und es schien mir auch, wie vielen Leuten, die wütend waren, dass die Empörung und die zielgerichtete Aktivität beim Elterngeld, bei der Reduktion, deutlich größer war als vor einiger Zeit bei der Kindergrundsicherungsdebatte. Mhm. Und ich kann schon nachvollziehen, dass man dann wütend ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es total schwierig, das Gegeneinander auszuspielen. Weil man könnte ja auch wütend darauf sein, dass zum Beispiel Diesel subventioniert wird oder dass ganz viele andere Subventionen für große Konzerne bereitgestellt werden und nicht in diesem Elterngeldkontext dann plötzlich auf diejenigen losgehen, die sagen, wir halten das für falsch. Mhm. Du bist ja auf eine interessante Art und Weise so zwischen allen Stühlen mit dem Elterngeld selbst und mit der Selbstständigkeit. Wie ist es denn dir emotional in dieser Debatte gegangen?
Also ich fand's unfassbar frech, so mit so Anforderungen an Verena zu kommen, die das nicht hauptberuflich macht, die das einfach so aus ihrem Interesse macht, ja sogar sagt, sie hat das Elterngeld nicht bezogen, dann zu sagen, ja, jetzt kannst du dich ja fürs Nächste einsetzen. Also die Leute, wo ich mir dachte, was berechtigt dich denn von zu Hause, plötzlich dein Handy in die Hand zu nehmen und einer Person, die sich für was eingesetzt hat, freiwillig, was sie interessiert, zu sagen, jetzt kannst du dich auch für was anderes einsetzen. Das fand ich im Ton so falsch und es hat mir total leid getan und auch weil Verena eine liebe Freundin ist, habe ich in dem Moment wirklich gedacht, sie hat ja dann auch gesagt, sie ist da medientrainiert und es ist alles in Ordnung, aber also mich hätte es total fertig gemacht, hätte ich mich jetzt für irgendwas eingesetzt und dann kommen Leute, man ist erfolgreich in dem, dass man sich für irgendwas einsetzt, freiwillig, weil man einfach Lust darauf hat und dann kommen Leute und sind so. Dann gibt es aber auch die andere Seite und die sehe ich schon auch. Und das würde ich gerne mit so einem kleinen Kardashian-Moment untermalen. Es gab einen Moment bei den Kardashians, in dem Kim Kardashian ins Meer geschmissen wurde von ihrer Schwester und ihre Diamond-Earrings, ihre Diamanten-Ohrringe verloren hat. Und unverhältnismäßig geweint hat. Sie hat wirklich einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und dann hat die Schwester von Kim Kardashian sie einfach nur angesehen und meinte, Kim, there's people that are dying. Und ich glaube, sie hat noch gesagt, that are dying in Africa. Mhm. Und ich dachte mir in dem Moment so, ja, also das war eine unverhältnismäßige Reaktion auf eine Sache, die sicherlich nicht cool ist, weil diese Ohrringe teuer sind, aber das ist, manchmal muss man die Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und ich verstehe total, dass es viele Leute letzte Woche gab, die meinten, was reden wir hier gerade überhaupt? Was soll das? Wir machen uns gerade Gedanken und Sorgen um Menschen, die mehr als 150.000 Euro verdienen im Jahr. Das ist sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und trotzdem würde ich aber gerne einmal sagen, dass ich glaube, dass diese ganze Debatte nicht darum geht, dass die Menschen, die sich eingesetzt haben, zumindest habe ich das so verstanden, Angst haben, dass diese Menschen jetzt mit den 150.000 Euro im Jahr plötzlich an der Armutsgrenze sind und sich das Essen nicht mehr leisten können. Sondern es geht ja eigentlich darum, das so attraktiv wie möglich zu machen, Kinder zu bekommen. Ja. Und ich finde, das ist ein Grundsatz in Deutschland, auch dass alle Kindergeld bekommen. Mhm. Das finde ich gut. Das finde ich richtig und wichtig, weil ich mir denke, das ist ja auch ein Teil unserer Herkunft und ein Teil unseres Selbstverständnisses zu sagen, Kinder sind uns wichtig und wir zeigen das auch in Steuervergünstigungen, wir zeigen das auch in anderen. Ich finde es immer so toll, wenn so Experts in Deutschland sagen, man kriegt hier Geld einfach nur, weil man ein Kind hat. Das ist so eine, für mich hat es nichts, Gott, sind wir dumm, dass wir das machen, sondern für mich hat es immer sowas, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit bei uns, weil Kinder sind uns was wert und das finde ich schön und deswegen hat es mir sehr leid getan. Ich würde gerne eine Reaktion vorlesen von Claudi Z., die ich eh immer wahnsinnig schätze in ihren Einschätzungen, so was die Gesellschaft angeht. Und sie hat zu dieser ganzen Sache gesagt auf Instagram, oh Gott, diese ganze Art, wie die Debatte zur geplanten Elterngeldkürzung stattfindet, ist so bezeichnend für die Deutschen als KönigInnen des Whataboutisms und es ist einfach nur lächerlich, wenn es nicht auch gleichermaßen traurig wäre. Wieso haben wir denn immer noch nicht gelernt, wie man eine Debatte zum Thema führt, ohne direkt verbal aufeinander einzuprügeln, was denn jetzt nun X oder Y oder Z sei? Wieso haben wir immer noch nicht verstanden, was wahrer Zusammenhalt bedeutet? Wieso können wir nicht eine Sache supporten, die einfach null mit uns selbst zu tun hat, bei der aber unser Support anderen Menschen hilft. Wieso gibt es in diesem Land so lächerlich schlimm den Drang, bei jeder verdammten Kleinigkeit den Mund aufzureißen und wie ein Kleinkind zu schreien? Also die Debatte ist doch gar nicht so wichtig. Viel wichtiger, worunter ich gerade leide. Ich bin nämlich die viel ärmere Sau.
Finde ich eine gute Einlassung von Claudi Z. Ich sehe aber auch, dass der konkrete Hintergrund, ich möchte jetzt nicht die Leute von ihrer Verantwortung in der Debatte und schon gar nicht von denen, die Verena beschimpft haben, irgendwie ablösen. Ja. Aber ich sehe schon, dass die Debatte so vergiftet ist, dass man von sehr verschiedenen Seiten sehr verbittert darüber werden kann. Denn wir können das ja mal ein bisschen konkreter machen. Es gibt sehr, sehr viele Kinder in diesem Land, die arm sind. Ja, ein Fünftel der Kinder, das ist ein grober Wert. Das ist auch ein Wert, der immer ein bisschen höher, ein bisschen niedriger ist, aber in der Tendenz jetzt nicht so fällt, wie man sich das für ein reiches Land wie Deutschland vorstellen würde. Ja, die SPD ist seit gefühlt 207 Jahren an der Macht, ja, zwar meistens in der Großen Koalition und jetzt mit Kanzler, aber irgendwie ist das Gefühl, jetzt kriegst du schon wieder nicht hin mit der Kindergrundsicherung, dass in so einem reichen Land wie Deutschland mal Kinder nicht arm sind. Einfach mal so, also so eine absolut basic soziale Vorstellung. Und da kann man schon sehr wütend drüber sein. Und dann wird sich dieses Ventil gesucht. Und da würde ich gerne mal ein bisschen reinpieksen, weil dieses Ventil finde ich deswegen so falsch. Und es knüpft direkt an Claudi Z an. Das Instrument, und es stand auch überall, aber ich will es nochmal sagen, weil ich es so wichtig finde. Das Instrument des Elterngeldes in diesem Fall, das ist halt kein Instrument gewesen und ist es aus meiner Sicht immer noch nicht, was zur Linderung von Not da ist. Da gibt es eine Reihe von Instrumenten und ich bin sehr dafür, dass sie ausgebaut werden. Ich bin sehr dafür, dass sie vereinfacht werden. Ich bin sehr dafür, dass sie gestärkt werden. Ich glaube, es wird viel zu wenig gegen Kinderarmut getan. Aber das Elterngeld soll Leuten das Kinderkriegen attraktiver machen, die sonst darunter vielleicht nicht wirtschaftlich leiden würden, aber die da eine Einbuße hätten, die sie unter Umständen empfindlich trifft. Weil natürlich sind 150.000 oder 180.000, je nachdem, brutto, netto, wie man das betrachtet, zu versteuerbares Einkommen und so weiter, sind wahnsinnig viel Geld. Aber diejenigen, die das verdienen und diejenigen, die das machen, die bürgerliche obere Mittelschicht, um jetzt mal Friedrich Merz irgendwie so ins Feld zu führen, das sind sehr oft Menschen, die ihr Leben relativ präzise durchgeplant haben. Und wenn sie dann sagen, okay, ich bleibe ein Jahr zu Hause und verdiene statt X nur Y oder gar nichts, dann ist das A, ein Hindernis, ein Kind zu bekommen und B, und das finde ich noch viel wichtiger, nehmen wir 180.000 brutto, die sind ja fast nie bei einem Paar gleich verteilt, beide verdienen 90.000 im Jahr. Es ist ja fast immer so, dass der Mann deutlich mehr verdient und die Frau deutlich weniger. Das ist einfach...
Das ist auch nichts, was du dir ausgedacht hast, sondern das ist einfach eine Statistik.
Genau.
Also das hat mich auch ein bisschen genervt, dass heute man, ja, aber es gibt auch Frauen. Ja, es gibt schon auch Frauen und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in dem Fall bestätigt vor allem die Statistik die Regel und die sagt, Männer verdienen leider immer noch in Deutschland deutlich besser als Frauen.
Und in dem Moment gibt es halt so eine bizarre Situation und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sehr, sehr vielen sauer auch aufstößt, jetzt Ehepartner hin oder her. In dem Moment, wo eine Frau sich entscheidet, ich möchte jetzt ein Kind bekommen, wird sie in einer Weise abhängig vom Mann und auch davon, Almosen vom Mann anzunehmen, ihn zu bitten, kann ich bitte ein wenig Geld haben, weil ich selber keins mehr verdiene, das eigentlich einer Gesellschaft unwürdig ist, die für Gleichstellung kämpfen sollte. Ja.
Ich würde gerne in so viele Punkte da reingehen, aber ich würde gerne erstmal mit dir eigentlich über einen Begriff sprechen, über den ich die letzte Woche so viel nachgedacht habe, weil der sich für mich so dehnbar von allen Seiten beleuchtet hat. Und zwar... Also eigentlich das Wort sozial, aber natürlich irgendwie geknüpft an den Sozialstaat, weil die Definition von Sozialstaat ist ein demokratischer Staat, der bestrebt ist, die wirtschaftliche Sicherheit seiner BürgerInnen zu gewährleisten und soziale Gegensätze innerhalb der Gesellschaft auszugleichen. Und genau so, wie sich die Definition liest, ging es mir auch in meiner Frage die ganze Zeit. Und zwar, was ist sozial? Heißt sozial, wir müssen schauen, dass das so ausgeglichen ist, dass man natürlich irgendwie sich eher um die schwächsten Glieder der Kette kümmert, weil nur die stärksten Glieder dann so stark sind wie eben das schwächste Glied. Also eher zu gucken, wir konzentrieren uns wirklich auf jetzt die Kindergrundsicherung. Ganz viele Forderungen, die, sage ich mal, eher auch GeringverdienerInnen betreffen, weil da die Hilfe am meisten gebraucht wird. Oder heißt Sozialstaat auch, und das ist ja der zweite Teil der Definition, die wirtschaftliche Sicherheit seiner BürgerInnen. Und das war für mich irgendwie schwierig zu greifen, weil ich diese Argumentation von Leuten verstanden habe, die halt gesagt haben, wie zum Beispiel Aminta, die geschrieben hat auf Instagram, okay, weil viele hier nicht checken, was das bedeutet, einfach mal so ganz nebenbei Elterngeld zu kappen, hier mal ein paar Denkanstöße. Dann hat sie so ein paar Punkte aufgeführt und hat gesagt, unter einem Punkt die komplette Abhängigkeit. So, die maximal 1.800 Euro sind jetzt also komplett weggefallen, weil man im Jahr vor der Schwangerschaft mehr als 150.000 zu zweit hatte. Ihr checkt schon, dass man dieses Einkommen nicht hat, wenn das Kind da ist, oder? Das ist ein richtiger Punkt. Das berechnet sich ja einfach auf das Vorderjahr. Es ist ja nicht so, dass man das während des Kindes bekommt. Was, wenn die Einkünfte zum Beispiel so waren? Die Frau verdient 100.000 und der Mann 50.000. Ich weiß, schwer vorzustellen, dass eine Frau mehr verdient als ihr Typ, aber hey, soll's geben. Das würde dann bedeuten, dass dieses Paar mit Kind null Unterstützung vom Staat bekommt und eben jetzt mit Netto-Haushaltseinkommen von 2.600 Euro leben soll. Die Alternative ist, dass man als besser verdienende Mutter einfach direkt wieder arbeiten geht. Ja, geil. Die realistischere Alternative ist aber, dass man sich lieber fünfmal überlegt, ob man das Kind überhaupt noch kriegt, beziehungsweise ob man sich's überhaupt noch leisten kann. Und dieses Beispiel hat mir total eingeleuchtet und widerstrebt mir, hier von wirtschaftlicher Sicherheit zu sprechen. Mhm. Natürlich muss man sagen, wir reden hier noch nicht von Armut. Die haben auch mit 2.600 Euro im Monat noch Geld zur Verfügung, dass sie also deutlich mehr Geld als viele Menschen in Deutschland haben. Ich finde aber, wenn man sich was aufgebaut hat, wahrscheinlich auch eine Mietwohnung hat oder irgendwie ein Auto fährt oder irgendwie Lebenshaltungskosten hat, einen Handyvertrag hat, Sachen, die man nicht sofort kündigen kann, einfach einen Lebensstandard hat und den man sich einfach erarbeitet hat, finde ich es ehrlich gesagt keine wirtschaftliche Sicherheit, wenn das durch ein Kind so bedroht ist, dass man sagt, lass uns mal für 2 Jahre in eine kleinere Wohnung ziehen. Das, finde ich, sind Einbußen, wo ich sagen würde, ist es nicht auch Teil des Sozialstaats?
Ja, vor allem, wenn es ja wir in einer Zeit leben, wo in eine kleinere Wohnung ziehen, wenn man schon 5, 6, 8 Jahre in seiner Wohnung gewohnt hat, gar nicht bedeutet, dass die billiger ist automatisch.
Und das sind alles Momente, ich habe da diese Woche viel drüber nachgedacht und ich weiß, es gibt wahrscheinlich jetzt viele Leute, die aufschreien und sagen, sorry, nein, sozial ist nicht sich auch, also dieses Ding, ja, aber sozial bedeutet auch, dass alle davon profitieren, auch reiche Menschen. Ich verstehe schon, dass man da ein Störgefühl hat. Es geht mir auch so. Ich denke mir auch, dieser Ansatz, den Theresa Bücke hatte zu sagen, die in der Süddeutschen ja geschrieben hat über dieses Thema und eben meinte, wie kann es sein, dass die Studentin für die gleiche Care-Arbeit weniger Elterngeld bekommt als die Ärztin, nur weil das sich eben an das Einkommen, das die im Jahr zuvor verdient haben, anlehnt und sie dann eben diesen Elterngeldsatz ausgezahlt bekommen. Das sind alles Punkte, wo ich mir auch denke, ja, wieso ist das so? Das ist unfair. Aber ich finde, man rutscht halt auch schnell in so ein, wieso leben wir im Kapitalismus eigentlich? Das ist doch alles super unfair, weil, also ich meine, es ist jetzt nicht nur die Elterngeldsache, die sich nach einem bestimmten Regelwerk, auf das wir uns schon auch geeinigt haben als Gesellschaft, stützt.
Das ist auch ein wichtiger Kritikpunkt, den ich da sehe und auch ein Punkt, der die Diskussion deutlich erschwert, jetzt zum Beispiel auf Twitter. Ich glaube sowieso nicht, dass man auf Twitter wirklich diskutieren kann, aber es ist ja schon spannend, wie dort Debatten sich verändern, zerfasern, explodieren. Und es gibt auf Twitter vergleichsweise viele Leute, ist jedenfalls mein Gefühl, die, egal was sie sagen, eigentlich die Botschaft transportieren wollen, wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Ja, ob das jetzt mega durchdacht ist bis zum Schluss, ist jetzt eine andere Frage. Aber ich sehe, dass diese Debatte gar nicht geführt werden kann in diesem Staat auf diese Art und Weise, wenn man eigentlich im Hinterkopf hat, alles, was man sagt, muss direkt in die Abschaffung des Kapitalismus führen. Man kann gerne für die Abschaffung des Kapitalismus sein. Ich bin es persönlich nicht. Ich finde die soziale Marktwirtschaft, also hier die europäische Spielart des Kapitalismus, finde ich sinnvoll. Und ich glaube auch, dass die zu dem größten Wohlstand für die meisten Menschen führen kann, wenn richtig umverteilt wird, was für mich dazugehört. Aber der Punkt ist, wenn du überall immer versuchst, das maximale Empörungspotenzial rauszukitzeln, weil du eigentlich nicht auf das Elterngeld schießt, sondern eigentlich sagst, wir leben in einem super ungerechten System, ich muss das System abschaffen, dann fürchte ich, gibt es in dieser Debatte immer wieder Opfer, die es eigentlich nicht verdient haben. Dann schlägt man auf den Sack drauf, wie bescheuert, und trifft Menschen, die das nicht verdient haben, aus meiner Sicht, weil sie halt die Systemfrage nicht stellen wollen. Ja, und das finde ich so schwierig und das finde ich auch bei dieser ständigen Aufrechnung schwierig.
Da würde ich schon gern reingehen, weil in mir sind irgendwie immer zwei Personen. Ich sehe halt die eine, aber auch die andere Seite. Ich finde schon, dass wenn man sieht, wie das gerade läuft, dass es so nicht funktioniert. Und vielleicht ist es idealistisch zu sagen, wir müssen das ganze System ändern, weil es bringt dir jetzt nichts, so kleine Regelungen zu ändern. Ich würde übrigens auch sagen, also jetzt irgendwie, ich frage mich immer, was die Leute sonst wollen, weil das sind ja kommunistische Vorschläge, zu sagen, alle sollen jetzt genau das Gleiche für die gleiche Arbeit bekommen und so. Oder auch für verschiedene Arbeit bekommen. Da geht es mir so ein bisschen so, dass ich mir denke, naja, also es ist jetzt noch keine Staatsform, wo ich das Gefühl hatte, dass sich die irgendwie super gut so gezeigt hat in der, in der Weltgeschichte. Mhm. Das finde ich absurd, also das immer so vorzuschlagen und so zu tun, als weil, also auf die Forderung, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, muss ja noch eine zweite Forderung kommen. Und zwar, was haben wir dann für eine Form der Lebensweise?
Ja,
und
das ist auch so eine, wie du sagst, das ist eine Stellvertreterforderung, die super schnell. Da kann man sich empören, da kann man Feindbilder generieren. Das ist auch leicht. Und das ist dann leider so, das ist bei manchen, überhaupt nicht bei allen. Es gibt Leute, die machen das High-End intellektuell und verargumentieren das auf eine für mich interessante, bin ich gar nicht Teil davon, aber für mich interessante Art und Weise. Ich habe auch schon mit solchen Leuten intensiv gestritten. Aber es gibt eben auch andere Leute, die das nicht High-End intellektuell machen, die dann sofort in so eine wohlhabenden Ablehnung reingeraten, wo dann alle Menschen, die nach ihrer Ansicht mehr verdienen, automatisch Botschafter und Schuldige des Kapitalismus sind und eigentlich verdienen, dass man ihnen dafür in die Fresse haut, dass sie weiter den Kapitalismus aufrechterhalten. Ja, und das finde ich schon schwierig. Das kommt auf Twitter sehr viel durch, finde ich. Das ist eine Plakativität, die ich befremdlich finde, auch von Leuten manchmal, wo ich denke, ey, sonst bist du so differenziert, sonst bist du so darauf bedacht, präzise zu sein und hier kommst du mit so einem Schrotgewehr, was noch dazu irgendwie mit leeren oder hohlen Patronen.
Ich weiß noch, dass ich ja letzte Woche irgendwann so im Verlauf der letzten Woche gesagt habe, ich muss jetzt aktiv versuchen, mir nicht zu merken, wer alles was zu dieser Debatte sagt, weil ich wirklich extremst viel davon so undifferenziert fand und so leicht drauf eingeschlagen. Ich habe auch den Schmerz bei vielen Leuten gemerkt, es waren viele alleinerziehende Frauen, die plötzlich so eine Häme hatten und gesagt haben, seht ihr mal, wie das ist und so, 150.000 ist viel, seid ihr auf euch allein gestellt, wo ich mir dachte, das ist nicht, die sind nicht böse zu anderen, sondern die, also es ist schon böse, natürlich ist es böse zu anderen, aber das ist nicht ihre Motivation, sondern ihre Motivation ist endlich mal ihren Schmerz rauszulassen, wie alleine sie sich eine Zeit lang finanziell gefühlt haben. Das waren echt viele Menschen und dann natürlich auch Menschen, die nicht so viel verdient haben, die einfach gesagt haben, ey, was wollt ihr gerade? Über was reden wir hier überhaupt? Das bin ich auch noch so blöd und stimme für so eine Scheiße hier ab. Und diese Aggression, auch wenn ich sie schwierig fand, habe ich irgendwie nachvollziehen können, weil ich mir in dem Moment dachte, ja, da ist halt ein Schmerz drin, der kommt aus einer anderen Ecke, aber
absolut,
der ist da.
Und ich finde den Schmerz und die unmittelbare Betroffenheit, zum Beispiel von Alleinerziehenden, die in Deutschland komplett verarscht werden oder selbstständige Alleinerziehende werden noch verarschter quasi, kann ich total nachvollziehen. Und ich kann jede Äußerung, die aus diesem Schmerz geschieht, aus dem Gefühl des Verarschtseins, finde ich vollkommen legitim. Was ich konkret meine, sind Leute, die offensichtlich diesen Schmerz so nicht abbilden, sondern anfangen, absurd zu argumentieren. Aus meiner Sicht absurd. Vielleicht ist es für sie völlig normal. Ich will ein Beispiel nennen von einer Frau, die ich sonst sehr schätze. Ich sage den Namen nicht, das finde ich zu doof, aber die ist Kommunikationsstrategin auf Twitter. Finde ich eigentlich wahnsinnig viele kluge Gedanken sonst. Und die schreibt sowas wie eifrig jetzt nach anderen Lösungen zum Einsparen gesucht wird, um bloß nicht bei reichen Leuten am Elterngeld zu sparen, unglaublich. Während es Kinder gibt, die mit leerem Bauch und kaputten Schuhen zur Schule gehen müssen. Und das finde ich eine populistische Forderung, obwohl die strukturell nicht falsch ist. Aber das ist für mich eine Form von Whataboutism aus dem einfachen Grund, weil ich total dafür bin, dass es in Deutschland keine Kinder mehr geben darf, die mit leerem Bauch und kaputten Schuhen zur Schule gehen müssen. Bin ich voll dabei. Und wir brauchen diese Instrumente, Kindergrundsicherung wäre eins. Aber das hat nichts mit dem Elterngeld zu tun.
Da würde ich gerne genau sein, auch einfach um das Argument einmal, ich glaube das auch nicht, aber ich würde es gerne einmal ansprechen und mit dir durchgehen, weil die Frage ist halt, hat es wirklich nichts miteinander zu tun? Also natürlich ist jetzt Verena Pauster nicht gekommen und hat gesagt, Leute, passt auf, ich will, dass die Menschen weiter bis 300.000 das Elterngeld bekommen. Und ich schlage vor, wir nehmen dieses Geld, das den Staat kostet, aus der Kindergrundsicherung, die ihr geplant hattet, durchzusetzen und jetzt nicht durchsetzen könnt. Lasst uns einfach das Geld da wegnehmen. Arme Leute brauchen es nicht so sehr wie Menschen, die hier irgendwie in die Wirtschaft einzahlen. Das hat Verena Pauster nie gesagt. Sondern Verena Pauster hat was gefordert, was ihr wichtig war, ohne sogar selbst betroffen zu sein. Weil sie gesagt hat, sie findet das einfach richtig, das ist ihre Überzeugung. Und das finde ich ja auch, es ist eine schon so funktioniert halt eine Petition. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass es nur 12 Leute unterschrieben haben, sondern es waren innerhalb von kürzester Zeit 500.000 Menschen. Und jetzt kann man sagen, die waren alle ein bisschen doof, aber so funktioniert halt Demokratie. Und das finde ich schwierig, in diesen Zeiten danach zu sagen, die Leute haben das alle nicht so gemeint, die haben nicht verstanden, für was sie da abgestimmt haben. Das ist der eine Punkt. Aber dann ist halt trotzdem die Frage, hat es wirklich nichts miteinander zu tun? Weil die Grundidee war ja von Christian Lindner zu sagen, okay, wir müssen bei dieser beschissenen schwarzen Null bleiben, wir müssen sparen, sparen, sparen. Deswegen kommt es nicht, deswegen wird das jetzt gestrichen. Und es gab ja auch diese Veröffentlichung des Briefs, dass eben Lindner direkt aufgefordert hat, genau das eben durchzubringen. Und da würde ich halt sagen, okay, hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Es ist schon grundsätzlich ein Topf, der vielleicht den anderen mit berühren könnte.
Da wäre ich mir jetzt nicht so, also natürlich am Ende ist es ein Staatshaushalt, vollkommen klar.
Ja.
Aber da bin ich mir deswegen nicht so sicher, weil verschiedene Instrumente vom Staat eben verschiedenen Zwecken dienen. Und ich nicht finde, dass es immer, wenn einem passt, kann man so tun, als hätte alles mit allem zu tun. Und immer, wenn es nicht reinpasst, dann hat nichts mit nichts zu tun und man kann eigentlich nichts miteinander aufwiegen. Und das ist ein wenig die Verargumentation, die dahinter steht. Weil warum muss man jetzt ausgerechnet das Elterngeld, wo wir reden hier von ein paar hundert Millionen Euro, ja, warum reden wir jetzt davon und sagen, das muss gekürzt, das ist da, wie kann man dagegen sein, das zu kürzen? Und warum hat man nicht ein paar Monate vorher gesagt, Leute, es gibt Kinder, die gehen mit leerem Bauch und kaputten Schuhen zur Schule, aber wir stellen 100 Milliarden für die Bundeswehr bereit. Warum bestellen wir nicht nur 99 Milliarden für die Bundeswehr bereit und die restliche Milliarde, die stecken wir dort rein? Und das sind so, was wird gegeneinander aufgewogen? Und da, glaube ich, ist die Debatte sehr ungerecht, weil man denkt, ach, das ist so ähnlich wie das, wovon wir sprechen. Da gibt es so eine sphärische Ähnlichkeit in einem ungefähr ähnlichen Bereich. Man guckt nicht genau hin, man differenziert nicht. Und anschließend hat man auch noch ein Feindbild. Und das sind Leute, die eben vergleichsweise viel verdienen. Ich möchte aber auch unbedingt den Gegenpol abbilden, weil ich einen Mann da zitieren möchte, dem ich schon lange auf Twitter folge, der für immer wieder total interessante Positionen hat. Die sind meistens gar nicht meine, aber oder selten meine, manchmal schon, aber selten meine. Aber super interessant, super klug, auch sehr, sehr wissenschaftlich hinterlegt, nämlich die von Andreas Kemper, der ist Soziologe bzw. Klassismusforscher, also Diskriminierung anhand von Klassen. Und Klassismus ist ja sowieso ein sehr großes Thema, was hier überall mit hineinspielt und was zu wenig diskutiert wird. Und der hat etwas sehr, sehr Spannendes getwittert, nämlich, Zitat, wo waren die Talkshows, als 2006, 2007 mit Einführung von Elterngeld das Erziehungsgeld für Eltern mit Hartz IV abgeschafft wurde? Sie erhielten ab den 80er Jahren 300 Euro im Monat für 2 Jahre, anrechnungsfrei. Seit 2007 nur noch ein Jahr und das wird von Sozialhilfe abgezogen. Das heißt, worauf er sich bezieht, ist, dass Kinder von armen Leuten, und das kann man wiederum, glaube ich, total miteinander vergleichen, Kinder von armen Leuten sind dem Staat weniger wert als Kinder von reicheren Leuten. Mhm. Und das kann man noch nicht mal sagen, okay, das bezieht sich halt auf das letzte Gehalt. Da gäbe es ja noch eine Verhältnismäßigkeit, die dahinter steht. Ja, das kann man schon sagen, Lebenshaltungskosten und so weiter. Das ließe sich verargumentieren, ohne dass man menschenfeindlich wird. Aber das, was Andreas Kemper hier sagt, ist sehr eindeutig krass, weil hier gesagt wird, okay, wenn die Eltern Hartz IV bekommen, dann ist automatisch das Kind auch schlechter gestellt. Das ist quasi eine Armutsgarantie für die Kinder, wenn die Eltern in diese soziale Notlage geraten.
Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, den du vorhin schon kurz angesprochen hast in dieser Debatte, über den ich mit dir gern sprechen würde. Und zwar natürlich auch von mir irgendwie Personen, die sich aus meiner Sicht sehr klug zu dieser ganzen Debatte geäußert haben in der letzten Woche. Es waren jetzt nicht alle so, dass ich dachte, Gott, ich muss jeden Namen in meinem Kopf löschen. Und eine Person, die das, finde ich, sehr, sehr klug gemacht hat, ist Nika Moro, Lanika, die geschrieben hat dazu auf Instagram, solange über 80% der elterngeldbeziehenden Frauen sind und wir immer noch in einem Gender Pay Gap von 17% haben, trifft diese Maßnahme überproportional Frauen. Und solange wir in patriarchalen Strukturen und Machtverhältnissen leben, dürfen wir Abhängigkeiten nicht weiter strukturell verstärken. That's it. Was für eine verkürzte Diskussion im Bereich von Arm und Reich, wenn es andere Maßnahmen gäbe, die strukturelle Ungerechtigkeit aufheben könnten, anstatt sie zu verstärken. Dieser Punkt ist für mich ein Punkt, den ich ehrlich gesagt gar nicht so krass gesehen habe, obwohl wir das mal kurz hatten, als unser erster Sohn geboren wurde.
und ich zwar weitergearbeitet habe, aber natürlich auch gemerkt habe, ich musste ein paar Projekte aufhören und ich habe nicht mehr das Geld verdient, was ich vorher hatte und bin irgendwann zu dir gekommen und habe gesagt, hey, ich komme mit meinem Geld so nicht mehr klar. Ich pack das nicht. Kannst du mir was von deinem Geld geben? Und ich weiß noch, als wir geheiratet haben, dass du so meintest, Abby, jetzt ist mein Geld eh dein Geld und ich das so unfeministisch fand und mir dachte, was ist das für ein lamer Spruch? Auf keinen Fall. Ich will weiter getrennte Konten haben. Ich will, dass dein Geld ist und mein Geld mein Geld. Das ist eine Rechnung, die finde ich, wenn man keine Kinder hat, gut aufgeht. Wenn man aber plötzlich Kinder hat, ist es eben so als Frau, dass du erstmal eine Zeit, selbst wenn du gleich wieder arbeitest, ausgenockt bist. Bei mir war es die erste Zeit der Schwangerschaft, wo mir übel war und dann irgendwie meine chronische Krankheit, die reingekickt hat. Und dann waren es irgendwie immer mehr Verdienstausfälle, die bei mir dazu geführt haben, dass ich meine Ersparnisse angegangen bin und die irgendwann aufgebraucht habe. Und du hast es einfach gemacht. Du hast in dem Moment, als ich gesagt habe, hey, ich brauche so und so viel, das fehlt mir einfach, hast du das einfach überwiesen, hast gesagt, gar kein Thema. Ich kann mir aber vorstellen, dass das A, eine, für viele Menschen eine Machtposition ist, die sie die Partnerin, den Partner spüren lassen wollen. Dazu gibt es auch Statistiken, dass vor allem Menschen, die gut verdienen, diese Macht oft ausnutzen und es nicht so ist, dass je mehr Geld man hat, desto leichter gibt man das auch. Mhm. Und da würde ich halt Nika total zustimmen. Da haben wir nicht nur potenziell die ungeborenen Kinder, die dann keine Kinder werden, weil die Leute sagen, habe ich keinen Bock drauf auf die Belastung, sondern auch die Frauen als Opfer in einer Situation, wo ich sagen würde, ja, das stimmt total. Wir leben halt noch im Patriarchat. Natürlich wäre es toll, wenn wir alle schon in Beziehungen leben, wo das viel aufgeklärter ist. Aber wenn solche Situationen dann entstehen, dass die Frau eben die Hand aufhalten muss und sagen muss, hey, kann ich bitte irgendwie Geld haben? Und die andere Person nein sagt, dann führt es dazu, dass man sich aufgrund eigentlich von einer schönen familiären Entscheidung in eine Abhängigkeit bis zu einer Armut begibt, die ich glaube existenzbedrohend ist. Für eine Frau ist mal abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie auch für die Selbstbestimmung einfach eine echt schlechte Erfahrung ist.
Ja. Es gibt noch ein anderes Argument, was daran direkt anknüpft, weil das ganze Thema Familie, wird ja auch Familie genannt oder auch von Konservativen so hochgehalten, die Familienwerte, aber gerade wenn Familie und Werte im Sinne von Geld aufeinander prallen, dann ist im konservativen Kontext häufig sofort, also sind alle Schotten unten. Ich keine Ahnung, ob das die richtige Formulierung ist, aber es hört sich so an. Barbara Vorsamer hat in der Süddeutschen Zeitung dazu was super Interessantes geschrieben. Nämlich, Zitat, immer wenn es um Kinder geht, ist plötzlich das Geld alle. So war es zum Beispiel während der Pandemie, in der so viel Geld für Kurzarbeitergeld locker gemacht wurde, doch Forderungen nach einem Corona-Elterngeld wurden verlacht. Und das stimmt. Irgendwie ist das eine strukturelle Ebene, die genau an das anknüpft, was du gesagt hast, wo es nicht nur um Unabhängigkeit geht, sondern da ist ja irgendwie dieser Begriff Kinder und für die es denn geht, da schwingt auch immer mit, dass die Frau für die Kinder irgendwie Geld bekommt und dadurch unabhängiger wird vom Mann. Und das passt in ein sehr konservatives, patriarchales Weltbild nicht rein, dass Frauen, die dürfen nicht zu unabhängig sein. Ja? Mhm. Es gibt eine total krasse Erfahrung diesbezüglich, die möchte ich erteilen für mich persönlich. Mein Vater hatte viele Schwierigkeiten, regelmäßige ZuhörerInnen dieses Podcasts werden das vielleicht noch erinnern. Und er hatte auch in manchen patriarchalen Sachen eine, vorsichtig gesagt, schwierige Haltung. Und er hat mir mal erzählt, wie er gehört hat, dass die Sozialhilfe in England für alleinerziehende Frauen jetzt angehoben werden soll. Und er war immer sehr sozial eingestellt, eigentlich. Ja, man muss was tun für ärmere Leute, es ist wichtig, dass das gibt. Und da war er auf einmal dagegen. Und ich fiel so aus allen Wolken. Wieso ist mein Vater, der sonst irgendwie immer sagt, nein, es muss doch Menschen geholfen werden in Not, wieso findet der das komisch oder ist so ein bisschen halb dagegen, also so halb, dreiviertel dagegen? Und dann hat er mir so nach ein bisschen Bohren gesagt, ich war vielleicht 16 oder 17, hat er mir gesagt, ja, dann lassen sich die Frauen ja viel leichter scheiden, wenn das finanziell attraktiv für sie ist. Und plötzlich ist mir klar geworden, was da für eine Haltung dahinter steht. Also da war mein Vater an der Stelle zumindest, auch wenn er sonst in anderen Bereichen progressiv war, ultra konservativ und super patriarchal, weil natürlich das Geld ein Abhängigkeitsmoment ist. Mhm. Und die Abhängigkeit der Frau vom Mann, das gehört in eine patriarchale, konservative Einstellung ziemlich intensiv mit hinein. Frauen sollen nicht zu unabhängig sein.
Das ist tatsächlich auch ein Part, obwohl ich den Artikel von Theresa Bücker in der Süddeutschen Zeitung "Ist es radikal, das Elterngeld für Reiche zu streichen?" wirklich den absolut mit weitem Abstand differenziertesten, klügsten Beitrag zu diesem ganzen Thema finde. Falls ihr den Artikel noch nicht gelesen habt, bitte lest ihn durch. Es gibt aber einen Absatz, den ich vorsichtig ausgedrückt schwierig finde. Und zwar schreibt Theresa: Die wirksamste gesellschaftliche Maßnahme wäre sicherlich, dass Frauen aufhören, ihre Kinderwünsche an Personen zu knüpfen, die sich nicht gleichberechtigt kümmern wollen und Einkommensgefälle für unglückliche Zufälle halten, statt sie als veränderbare Machtstrukturen zu erkennen und zu bekämpfen. Mhm. Und da würde ich halt sagen, ja, das ist sicherlich die wirksamste gesellschaftliche Maßnahme, da hat sie total recht. Ich finde, das ist aber so lebensfremd und lebensfern, als jetzt eine Person, muss ich auch sagen, die aus einem ländlichen, wahrscheinlich eher konservativen Teil Deutschlands kommt. Ich finde es total schön und du bist so ein Mann, der das eingesehen hat, der völlig sagt, hier Gleichberechtigung, Care-Arbeit, Gleichberechtigung, Geld, Gleichberechtigung, alles, alles toll. Ich würde aber sagen, von den Männern, die ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe, die in meinem Umfeld sind, wie ich aufgewachsen bin, wie ich sozialisiert bin und wie ich dieses Land kennengelernt habe, ist es nicht nur die süddeutsche Ecke, wo ich glaube, man lange suchen muss, um Männer zu finden, die so eine Einstellung haben. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist falsch und es müsste alles viel weiter sein. Und wahrscheinlich ist Theresas Job ja auch erstmal so, das Deutschland von morgen so zu zeichnen und zu sagen, das wäre aber die beste Variante, wenn das so wäre, auch um Leuten aufzuzeigen, das ist ein möglicher Weg, den man gehen kann. Ich finde es aber für die momentane Klärung der Lage wirklich schwierig zu sagen, das ist besser. Ich glaube, dass viel, viel mehr eine rechtliche Absicherung her müsste. Ich glaube nicht, dass es ein Ermessen von einem Gewissen von Menschen sein sollte. Also zu sagen, wir hoffen drauf, dass irgendwie Männer bessere Menschen werden und einsehen, dass irgendwie das Patriarchat beschissen ist.
Sondern in der Zwischenzeit kriegen wir keine Kinder mehr, oder?
Ja, oder in der Zwischenzeit müssen sich halt nur ein paar Frauen verarschen lassen, sondern ich fände es gut zu sagen, hey, wir sehen die Statistiken, dass Männer wirtschaftliche Gewalt auf Frauen ausüben und wir wollen dem entgegenbringen, dass Frauen unabhängig von ihren Männern das Elterngeld bekommen.
Ja.
Außer sie verdienen irgendwie über 150.000 oder beziehungsweise dann 300.000, dann sollen sie es nicht bekommen, weil dann haben sie gut verdient vorher. Ja. Aber die Frau und es nicht so zu verknüpfen.
Ja. Diese Debatte, in der wir jetzt gerade mittendrin stecken, so reingeraten sind, was ist eigentlich das Familienbild? Was für ein Bild von der Familie hat man? Das greift direkt in diesen Vorschlag von Lars Klingbeil rein. Ich kenne Lars Klingbeil von früher, als er noch Netzpolitiker war. Er hat das irgendwann gelassen, weil er gemerkt hat, damit kann man nicht besonders viele Blumentöpfe gewinnen. Und das hat er, glaube ich, auch richtig gemacht. Er ist ja jetzt SPD-Vorsitzender. Aber aus dieser Kenntnis heraus von Lars Klingbeil weiß ich, dass er manchmal eine gewisse Freude am Trollen hat. Ja, er kennt sich gut aus im Netz und der Troll ist so ein bisschen zu pieksen, so ein bisschen so soziale Störkommunikation zu betreiben. Und ich glaube, dass deswegen dieser Vorschlag von Lars Klingbeil, einfach mal das Ehegattensplitting abzuschaffen, statt der Elterngeldkappung, dass das ein erstklassiger Trollmoment war, weil da prallen am intensivsten diese Vorstellungen aufeinander. Wofür ist der Staat da? Was soll der Staat schützen und was nicht? Mhm. Das Ehegattensplitting ist eigentlich eine steuerliche Subvention für die traditionelle Ehe. Völlig unabhängig davon, ob Kinder da sind oder nicht. Ja, das spielt ja gar keine Rolle. Bei dem Ehegattensplitting geht man davon aus, ist 1958 eingeschafft worden. Man geht davon aus, der Mann verdient viel, die Frau verdient wenig. Das ist ungerecht, wenn die viel Steuern zahlen, weil es sind ja zwei. Peng. Und das stützt halt wirklich in erster Linie und es nutzt in erster Linie vergleichsweise traditionellen Paaren.
Jetzt könnte man ja schon aber auch sagen, okay, wenn man das jetzt nicht so plakativ formuliert, sondern sagt, hey, die teilen sich zusammen irgendwie eine Wohnung und die Frau profitiert ja davon, dass der Mann so viel verdient. Wieso sollte nicht der Mann davon profitieren, dass die Frau nicht so viel verdient, wenn er dann für die Wohnung oder was weiß ich, was für den Lebensstil aufkommt, bla. Ich will es nur konservativ verargumentieren, weil ich einfach einmal die andere Seite zeigen will. Ich finde es absurd. Ich finde, dass es komplett abgeschafft werden sollte. Ich finde das veraltet und nicht gut und ich finde, dass es ein patriarchales Muster stützt. Aber es gibt natürlich eine andere, würde ich jetzt mal sagen, Definition, wo ich mir auch immer denke, ich finde es irgendwie auf eine absurde Weise schön, dass in unserem Gesetz Familie einen ganz besonderen Schutz hat. das hat eine Kehrseite, wo ich sagen würde, da sind ja plötzlich nicht Regenbogenfamilien drin, da sind ja plötzlich nicht Menschen drin, die sich um Kinder kümmern, die nicht ihre eigenen sind, weil sie nicht verheiratet sind mit einem PartnerInnen. Ganz, ganz viel, wo man sagen müsste.
Ja, also es geht um Ehen und nicht um Familien.
Genau, es
ja,
geht um Ehen. Es geht hier um das klassische, ja irgendwie auch in die Kirche noch ein bisschen gebundene Lebensmodell.
Ja, ich habe ein Gegenargument und noch ein konservatives Argument gefunden. Also das Gegenargument ist, durch das Ehegattensplitting kann sehr leicht die Situation auftreten, dass die Frau sich dafür entscheidet, arbeiten zu gehen und das Paar dann weniger Geld zur Verfügung hat.
Ja.
Das kann leicht auftreten, also es ist nicht ganz leicht, aber solche Konstellationen.
Das sollte zumindest nicht in der Theorie bestraft werden dürfen, dass die Frau sagt, ich möchte arbeiten gehen.
Genau, ja. Also ist ein bisschen vereinfacht dargestellt und ganz ist es halt wahnsinnig schwierig, wie alles Steuerliche und Subventionen. Es ist total schwierig, bis auf Heller und Pfennig auszurechnen und hängt vom Bundesland und tausend Sachen ab. Aber das ist einfach ein Gegenargument zu sagen, es kann doch nicht sinnvoll sein, dass es ein Anreiz ist, für Frauen gar nicht zu arbeiten, damit man eine bestimmte Subvention so hoch wie möglich ausgezahlt bekommt. Und wenn man sich so leicht annähert, ja, wir haben ja vorher schon gelesen, einer 180.000, der andere nichts oder die andere nichts, dann kriegt man fast 1.000 Euro im Monat. Wenn man sich so leicht annähert, so zum Beispiel 130.000, 50.000, ja, dann ist die Steuersparnis nur noch relativ klein. Dann ist sie, sinkt sie plötzlich sehr, sehr schnell auf ein paar hundert Euro, nur nicht mal im Monat, sondern über das ganze Jahr gerechnet. Und der Punkt ist halt schon, das ist eine andere Form von Familienbild, was dahinter steht. Und ich glaube, dass es eine überkommene Form ist. Und dann hat aber Peter Bofinger, gehört zu den Wirtschaftsweisen, also einer der führenden Ökonomen in diesem Land, hat ein ganz gutes Argument für das Ehegattensplitting gebracht. Mhm. Nämlich, er hat einen Artikel verlinkt, auch auf Twitter, und dazu geschrieben, lieber Lars Klingbeil und Kevin Kühnert, wenn der Staat Paare in schlechten Zeiten als Einheit, nämlich Bedarfsgemeinschaft, behandelt, dann muss er das auch in guten Zeiten Ehegattensplitting tun.
Mm,
und es ist ja in der Tat so, dass wenn ein Partner viel verdient und die andere Person nicht viel verdient oder sogar einen bestimmten Bedarf hat und theoretisch staatliche Hilfsleistung bekommen könnte oder würde, dann sagt der Staat super schnell in ganz vielen Dimensionen, oh nee, da greift jetzt ja das Subsidiaritätsprinzip, da müsste jetzt die eine Person für die andere aufkommen. Und
ja, das ist ja tatsächlich auch ein Argument, das habe ich auch kurz gesehen beim Elterngeld, weil man könnte ja sagen, wenn jetzt der Mann, bleiben wir jetzt mal im klassischen Rollenbild, können natürlich auch die Frau sein, aber ich finde, es ist immer für die Person, die weniger verdient, natürlich schlecht. Aber sagen wir jetzt mal ganz klassisch, der Mann verdient mehr, die Frau kriegt dann gar nichts mehr, fragt ihn dann und er sagt dann, nö, ich gebe dir nichts und wir kriegen auch kein Elterngeld, weil ich zu viel verdiene. Dann könnte man ja sagen, naja, in guten Zeiten, und zwar wenn die Frau dann endlich auf die Idee kommt, sich von so einem Typen zu trennen, würde ihr ja auch die Hälfte des Geldes des Mannes zustehen. Auch das ist gesetzlich verankert, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Ehevertrag hattest, eben diese, nämlich diese Zugewinngemeinschaft, dass du eben sagen kannst, als Frau ist ja schön, dass du jetzt so viel Geld verdient hast und ich nix, aber ich krieg die Hälfte von deinem Geld, weil ich bin zu Hause geblieben und jetzt fuck you. Mhm. Das ist eine Regelung, die ja der Frau auch hilft. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es so traurig, wie viele Frauen ich in meinem Umfeld kenne, die auf diese Regelung verzichtet haben, obwohl Kinder da waren, weil sie gesagt haben, oh, ich will jetzt nicht irgendwie hier Stress machen und irgendwas einfordern, wo ich mir denke, das kommt ja noch dazu, das ist ja auch Patriarchat, dass man Frauen das Gefühl gibt, du bist anstrengend, wenn du was einforderst, was dir absolut zusteht und was du übrigens auch in guten Zeiten, nämlich wenn es ums Elterngeld geht, nicht bekommst, weil dein Mann so viel verdient. Also die Schlechterstellung nimmt man hin und die Besserstellung in Form einer Scheidung muss man dann ignorieren, weil man hat es als Frau auszuhalten. Finde ich schrecklich. Aber dann dachte ich mir so, naja, es gibt ja aber trotzdem auch andere Regelungen in unserem Gesetz, die den Worst Case ein bisschen mildern. Mhm. Und ich würde halt sagen, wenn man jetzt sagt, okay, man will ja eigentlich am Ende pro Familie und pro Kind sein. Das ist doch die ganze Idee von Elterngeld und auch die Idee von Ehegattensplitting. Man möchte pro Ehe sein. Und ich glaube halt, dass wenn du jetzt zum Beispiel im ersten Jahr mit einem Kind bist, wir wissen, das ist eine mega belastende Zeit als Paar auch. Wenn du dann noch ankommen musst und sagen musst, hey, das ist einfach jetzt rechtlich so, dass ich Geld von dir einfordern kann, weil wir kriegen nichts vom Staat. Kannst du mir jetzt bitte was von deinem Gehalt, mit dem du gelernt hast, die letzten Jahre zu wirtschaften und ich habe eigentlich gelernt, mit meinem Gehalt zu wirtschaften, abgeben? Dann würde ich schon sagen, ich verstehe, dass es dann Frauen gibt, die Person, die eben dann das Geld nicht bekommt, gibt, die sagen, Es gab ja auch die letzten Jahre keine Obergrenze für Gehalt. Also du musst trotzdem Steuern zahlen, egal wie viel du verdienst. Es ist nicht so, dass man sagt, ab 100.000 ist ja toll, wenn ihr mehr als 100.000 verdient, ab da müsst ihr keine Steuern mehr zahlen, weil toll, wenn ihr das überhaupt erreicht habt. Und ich finde dann zu sagen, naja, da gibt's aber dann schon eine Obergrenze, da dürft ihr nicht mehr unabhängig sein, kann ich verstehen, dass das schmerzhaft ist. Und ich finde es okay, da eine Regelung zu finden, die in beiden Fällen funktioniert. Und ich muss zu dem Ehegattensplitting sagen, ja, das ist sicherlich ein Argument in guten wie in schlechten Zeiten, aber es gibt ja schon auch Zwischenregelungen.
Absolut, ja. Ich kann übrigens an der Stelle für die Leute, die sich wirklich tief interessieren fürs Ehegattensplitting, etwas empfehlen, eine Dissertation, eine Doktorarbeit nämlich von Maria Versig. Und die hat das Buch geschrieben, Der lange Schatten der Hausfrauenehe. Und es ist genau das drin, was auch draufsteht, nämlich aus welcher Zeit kommt eigentlich das Ehegattensplitting? Wie wird es aufgearbeitet? Wie wirkt es bis heute? Wie ist es in der Diskussion, in einem politischen Streit verankert und was prallt da aufeinander? Maria Versig ist Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, ist natürlich selbst Juristin und Sozialwissenschaftlerin und hat also genau zu diesem Thema ihre Doktorarbeit geschrieben. Eignet sich hervorragend zur Vertiefung. Und man kann es so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene sehen. Eigentlich sind wir gerade in ganz vielen Bereichen auf einer Art Abschiedskampf von Gesellschaftsmodellen des 20. Jahrhunderts. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich interessant finde und wo ich mich gefreut hätte, wenn diese am Anfang leider missratene und auch sehr giftige Debatte schneller hingekommen wäre. Ich glaube, jetzt mit diesem Vorschlag Ehegattensplitting ist sie sogar in diese Richtung gekommen. Ich habe Wortmeldungen von Leuten gesehen, die beim Elterngeld super giftig unterwegs waren, die auf einmal kamen, ja stimmt, Ehegattensplitting könnte man auch anders aufbauen. Ja, vor allem, weil die Summen so unterschiedlich sind. Elterngeld, paar hundert Millionen, Ehegattensplitting sofort mehrere Milliarden. Ja, also ja, für die Größenordnung. Und da hätte ich mich gefreut, wenn das früher in die Richtung gegangen wäre.
Jetzt ist es ja so, dass eigentlich so der nächste Step, wenn man sagt, okay, Ehegattensplitting ist so eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dann könnte man ja auch hinkommen zu sagen, es ist nur noch ein Familiensplitting erlaubt, weil der grundsätzliche Schutz der Familie ist ja schon auch was Wünschenswertes in unserem Land. Also zu sagen, es dürfen nur noch Leute splitten, die auch tatsächlich Kinder haben und nicht einfach nur Leute, die verheiratet sind und keine Kinder haben. Jetzt gibt es aber verschiedenste Rechnungen dazu, die gezeigt haben, dass das Familiensplitting gar nicht unbedingt zu dem Sparkurs führt, den natürlich Christian Lindner weiter in seinem Kopf hat, sondern den Staat sogar eher Geld kostet, weil gerade so viele Menschen in unserem Land leben, die Kinder haben und nicht verheiratet sind, also freiwillig verzichten, weil sie nicht verheiratet sein wollen, dass die, wenn sie einfach nur nachweisen müssen, dass sie Kinder haben, total davon profitieren würden, dieses Familiensplitting zu bekommen, auch weil da natürlich Fälle reingehören, da würden plötzlich Leute profitieren, die gar nicht mehr zusammen sind, aber eben noch Kinder zusammen haben. Und man hat häufiger Kinder zusammen, als dass man noch verheiratet ist. Und das würde bedeuten, da würden echt viele Menschen gut bei wegkommen.
Ja, grundsätzlich muss man erstmal sagen, wie so oft, Familiensplitting ist ein Begriff, der wurde von Konservativen aufgebracht und kann auf 100 verschiedene Arten gedeutet werden. Das gibt es in der Form noch nicht. Es gibt ein paar Ansätze wohl, aber es gibt es in der Form noch nicht, wie das vorgeschlagen worden ist. Aber es wäre natürlich total sinnvoll zu sagen, okay, ob ihr verheiratet seid oder nicht, interessiert uns als Staat jetzt nicht so doll. Hat vielleicht ein paar Vorteile hier, ein paar Nachteile da, mag so sein, steuerlich, bla bla bla. Aber das, worauf es ankommt, nämlich die großen Steuerersparnisse, die großen Vorteile, die hat man als Familie. Und dann sagt man eben, okay, das wird jetzt nicht aufgeteilt zwischen zwei Eheleuten und dann durch zwei geteilt, sondern das ist dann mit der Zahl der Kinder und dann gibt es irgendwelche Faktoren. Da kann man ja tausend Sachen finden, wie das sich auch lohnt und sich es nicht nur für reiche Leute lohnt oder für sehr Ungleichverdienende, sondern für Menschen, die Kinder haben, insgesamt stärker lohnt. Ja, und das fände ich eine sinnvolle Debatte. Und grundsätzlich kann man auch nochmal fragen, und das finde ich auch berechtigt, das zu fragen, auch wenn meine Haltung da sehr eindeutig ist, steht nicht dahinter eigentlich das große Demografieproblem? Die Menschen in Deutschland bekommen zu wenig Kinder. Interessanterweise sogar inklusive Zuwanderung. Zuwanderung ist im gegenwärtigen Größenordnung, obwohl es eine vergleichsweise hohe Größenordnung ist, im europäischen Durchschnitt, löst noch nicht, immer nicht das Problem, dass zu wenig Kinder geboren werden. Und noch interessanter fand ich neulich eine Statistik, die ich irgendwo gelesen habe, habe es leider nicht mehr wiedergefunden, aber dass sogar Zugewanderte, die haben am Anfang deutlich mehr Kinder, ja, so als im deutschen Durchschnitt. Und innerhalb von wenigen Generationen sinkt die Zahl der Kinder von Zugewanderten auf den deutschen Schnitt oder wenig mehr.
Das ist ansteckend, die Kinderlosigkeit.
Ja, die Kinderlosigkeit ist gewissermaßen ansteckend. Und wenn das nicht ein Ausrufezeichen mit Sternchen ist, dass wir noch viel größere Anreize schaffen müssen, in diesem Land Kinder zu bekommen, dann weiß ich auch nicht, was es das ist. Denn eigentlich müsste man ja so sagen, Leute, das Land kann nur weiter bestehen in dieser Form, wenn ausreichend viele Kinder geboren werden. Müsste es nicht eigentlich umgekehrt sagen, okay, du müsstest für jedes Kind noch 10.000 Euro, sorry, dass ich jetzt so drastisch formuliere. Aber
nee, aber tatsächlich, das ist ja ein Punkt, wo ich mir denke, wieso erfällt dir das magische Wort Rente überhaupt nicht, wenn man über diese ganze, also wenn man jetzt, ich sehe sehr viele Menschen angestrengt und ich habe letzte Woche auf Instagram wirklich sehr viele Rechnungen gesehen. Also wirklich, die Leute haben Kugelschreiber rausgehört, richtig, und nochmal durchgerechnet, und wenn der 150, aber sie aber nur 80.000 verdienen, das sind dann im Monat 1.748. Man hat richtig viel gerechnet. Das Problem ist aber, wir sind komplett fucked, wenn weiter so wenig Kinder geboren werden, weil die Rente dann nicht mehr sicher ist. Dieser berühmte Satz, die Rente ist sicher, ist einfach wrong inzwischen. Und die Frage ist wirklich, wenn man mal ausrechnen würde, wie viel müsste man denn eigentlich Leuten zahlen, dass sie Kinder bekommen, dass diese Kinder, und es sind wahrscheinlich deutlich mehr als 1.800 Euro im Monat, irgendwann Steuern zahlen, um dann älteren Menschen eine Rente zu garantieren, selbst in die Rentenkasse einzahlen. Das ist was mir viel zu wenig diskutiert wird, wenn wir jetzt über Äpfel und Birnen rechnen. Weil wenn wir sagen, es hat alles mit allem zu tun, dann finde ich, hat es am allermeisten mit Rente zu tun. Also das ist gerade ein System in Deutschland auf, ich habe das Gefühl, wir fahren seit Jahren auf einen Eisberg zu und alle sagen es immer wieder, aber man hat es jetzt auch so oft gesagt, dass sich alle daran gewöhnt haben, dass die Rente irgendwie,
werden wir dann schon sehen. Und das ist ja noch nicht mal das Einzige, sondern es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die damit verbunden sind. Den Begriff Fachkräftemangel kann man an der Stelle auch mal so reindroppen. Dieser Fachkräftemangel, der ist halt nicht, wie so viele Leute auch wieder auf Twitter, liebe Grüße an Twitter, behaupten, dass ihr zahlt halt einfach nicht genug. Das stimmt nicht, das ist Bullshit. Es gibt einfach wirklich in manchen Branchen viel, viel, viel zu wenig Leute. Und zwar fast egal, was du da als Gehalt zahlst. Vor allem eher im ländlichen Raum, in so kleineren Städten. Es ist unfassbar schwer, bestimmte Fachkräfte zu bekommen. Das sind Probleme. Und die können eigentlich nur damit gelöst werden, wenn man drastisch die Motivation erhöht, Kinder zu bekommen. Und jetzt die große Frage, was ist das größte Hindernis? Und das größte Hindernis, riesen Überraschung, ist fast egal, wie viel man verdient, immer ein wirtschaftliches. Das heißt, Menschen haben eine gewisse Existenzangst, fast egal, wie viel sie verdienen, dass durch das Kind sie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Und dafür ist es relativ Wurst, das ist auch statistisch ganz gut zu belegen, dafür ist es relativ Wurst, ob sie super ausgebildet sind und vergleichsweise viel verdienen oder ob sie wenig verdienen. Ein Kind ist in Deutschland eine sehr große wirtschaftliche Belastung. Selbst für Leute, die man als wohlhabend empfindet, kann es sogar eine Schwierigkeit ergeben, auch wenn die Schwierigkeit auf einer anderen Ebene stattfindet und nicht existenzbedrohend ist. Es kann eine Schwierigkeit sein. Und wenn wir so genau wissen, wirtschaftliche Schieflagen sind der große Hindernisgrund, warum weniger Kinder geboren werden. Warum nicht Vollgas Sozialleistungen genau in diese Richtung? Und dann ist mir am Ende auch nicht mehr so wichtig, wo jetzt genau eine Kappungsgrenze von welchem Elterngeld liegt, wenn so viele Frauen Angst haben müssen, in eine wirtschaftliche entweder Abhängigkeit bei Wohlhabenderen oder Notlage bei weniger Wohlhabenden zu geraten, wenn sie Kinder bekommen.
Ja, sind wir jetzt nicht auch wieder so, sorry, dass ich da jetzt so spielverderberinmäßig reingrätschen muss, aber sind wir da jetzt nicht auch wieder so kurz vor und jetzt lass uns als nächstes die Welt retten. Wir müssen einfach richtig viel Geld, das wir nicht haben, da reinpumpen, weil ich komme ungern mit Christian Lindner, aber Christian Lindner. Also
dann komm halt auch nicht mit Christian Lindner, hätte ich gesagt. Aber
schwarze Null ist halt schon was, es ist in unserem Grundgesetz, in unserer Verfassung verankert. Wir können jetzt nicht, also das ist schon was, wo ich sagen würde, ja gut, aber wenn halt Familiensplitting nicht so viel bringt, dann ist es zwar ein netter Vorschlag, um eine bessere Welt zu machen, aber dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass unsere PolitikerInnen gerade die Aufgabe haben, Geld einzusparen. Und wo spart man dieses Geld?
Ich bin schon immer heftiger Gegner der schwarzen Null. Ich glaube, es gibt Phasen, in denen man investieren muss und es gibt Bereiche, in denen man nicht sparen darf. Ja. Und die schwarze Null als Mindset, also dass der Staatshaushalt einigermaßen ausgeglichen sein soll, das ist halt besonders schwierig in Zeiten, wo man weniger einnimmt. Und es ist auch schwierig in Zeiten, wo man mehr einnimmt, weil man dann unbedingt Schulden zurückführen muss. Das ist aus meiner Sicht ein Konzept, was, wie ich glaube, verhindert, die richtigen Investitionen zu treffen. Und ich glaube, das ist meine persönliche Haltung, Investitionen in mehr Kinder, also in weniger Existenzangst für diejenigen, die sie bekommen, das kann keine falsche Investition sein.
Ja, ich würde dir total unterschreiben. Ich sehe aber natürlich auch den Rattenschwanz. Ich sehe den Rattenschwanz, was die Kita-Plätze angeht, die nicht da sind. Wir haben einfach nicht mehr diese Garantie, dass man irgendwie ab einem Jahr einen Kita-Platz bekommt. Ja. Da ist ganz viel drin, wo ich sagen würde, ja, ich sehe das in der Theorie, in der Praxis sieht es aber so aus, dass wir schon gar nicht mehr an dem Punkt sind, wo man sagt, da ein bisschen Geld, mehr Geld reinpumpen, dann ist alles okay, sondern wir haben schon echt keine guten Zustände für Eltern in diesem Land. Wo ich dir aber schon recht geben würde, ist, dass man so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam, das geht mir ja so, dass ich das dieses schwarze Null-Ding so drin habe, dass ich jetzt stellvertretend für Christian Lindner überlege, ja gut, okay, Familiensplitting ist kein guter Vorschlag, weil da spart man nicht so viel Geld ein. Aber wo spart man denn viel Geld ein? Blablabla. Und da denke ich mir schon, nee, stopp mal. Also, do your fucking job. Das ist der Job von Christian Lindner.
Definitiv.
Zu mir zu sagen, als Person, die ihn ja, also oder jetzt also nicht ich direkt Christian Lindner nächste Periode wieder wählen soll, aber ist es nicht der Job von Politik zu sagen, ich kriege es hin, die Einsparung so attraktiv zu verkaufen, dass ich wiedergewählt werde? Weil das ist ja leider, also auch wenn man jetzt denkt, das ist alles irgendwie total selbstlos, ein bisschen auch der Aufbau von Politik. Und da würde ich sagen, failt Christian Lindner gerade kolossal, weil wenn man die Leute die ganze Zeit spüren lässt, hier schwarze Null, denk bitte dran, schwarze Null, und das ja nicht nur auf der Ebene, sondern auch auf vielen anderen Ebenen dazu führt, dass es einfach nicht super attraktiv ist, hier in diesem Land sich ein Leben aufzubauen, dann würde ich auch sagen, ich bin schon daran interessiert, dass es besser wird. Ja. Und das ist, würde ich schon auch neben der schwarzen Null als eine Aufgabe von einem Politiker für ein Land ansehen, zu sagen, wir müssen schauen, dass die Leute schon gerne hier bleiben wollen, so ihre Kinder kriegen wollen und Familie gründen wollen.
Ja, da möchte ich eigentlich nur noch zwei Sachen anfügen. Das eine ist, es gibt auch durchaus Leute, die vernünftig argumentieren für eine schwarze Null. Mich konnten sie bisher überhaupt nicht überzeugen. Und ich glaube auch, dass Christian Lindner und die schwarzen Nullen, seine Band, quasi da falsch liegen. Aber es gibt vernünftige Gründe dafür, zu sagen, nein, wir brauchen doch ausgeglichene Haushalte. Und man kann natürlich das Geld auch anders ausgeben. Es wird schon viel auch merkwürdig ausgegeben. Dieselsubventionen, viele Milliarden Euro. Weiß nicht, wie geil das eigentlich, warum das sein muss und so.
Ja.
Aber so mein abschließender Punkt ist, wäre schon, dass ich glaube, diese Debatte sollten wir führen, ohne die verschiedenen Leute in der Bevölkerung so übel gegeneinander auszuspielen. Ich finde es schon wichtig, dass sowas wie Kindergrundsicherung kommt und diskutiert wird und mit Macht auch von der Bevölkerung aus in die Debatte eingebracht wird, so wie das jetzt mit dem Elterngeld passiert ist. Ich finde es aber auch richtig, das Elterngeld nicht abzusenken, sondern beziehungsweise die Kappungsgrenze nicht abzusenken, sondern beizubehalten. Aus dem einfachen Grund, weil es ein sehr falsches Signal ist, wenn du sagst, ja, an einem bestimmten Punkt bist du halt auf dich selber gestellt, wenn du Kinder haben möchtest. Das finde ich als Signal falsch. Und so unfassbar viel Geld für den Staat bringt es dann am Ende nicht. Für mein Abschluss wäre dann ein Bertolt Brecht-Zitat, was ich finde, hier passt, auch wenn es in einem völlig anderen Kontext gefallen ist. Sehr bekanntes Brecht-Zitat, ich mag es trotzdem gerne. Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?
Ja, das waren unsere Gedanken zu diesem Thema, Leute. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.